Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir in der Sendung das Album Part-Time Elegance der Band O People, einer Jazzband aus Dänemark. Anschließend widmen wir uns dem Album Alter Zorn von Turbostart, auch eine, sagen wir mal, nördlich angesiedelte, zumindest nördlich von mir angesiedelte Band. Die kommt nämlich aus Husum, ist eine Punkrock-Band und schon seit 99 aktiv. Zum Abschluss probieren wir dann nach unserem Open Mic für alle, die uns im Internet hören, noch das Festbier der Kurpfalzbräu. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir gehen nach Dänemark und für die Leute, die sich jetzt wundern, was ist denn mit The Weeknd? Ja, der hat sein Album verschoben. Das betrifft nicht nur uns, sondern ganz andere Sendungen, die sich damit rumschlagen und rumärgern müssen. So ist es jetzt halt leider mal. Wir haben aber mehr als adäquaten Ersatz. Wir haben nämlich O People und das Album Part-Time Elegance. Es handelt sich um ein Quintett aus Dänemark, das aus jungen Musikern des Landes besteht. Und nicht nur aus irgendwelchen jungen Musikern, sondern tatsächlich so von den jungen Musikern, die es so gibt in Dänemark. Die sind schon ziemlich bekannt dort. Die Band ist inspiriert von den Werken von Duke Ellington der 20er Jahre und kombiniert das Ganze dann mit modernem Jazz der Gegenwart. Der Stil dieser Kombo umfasst swingende Grooves, romantische Balladen, lateinamerikanische Rhythmen und natürlich hübsche Jazzmelodien. Und es handelt sich um das Debütalbum, was wir heute besprechen wollen. Und wie schon gesagt, heißt es Part-Time Elegance und wurde im Januar dieses Jahres veröffentlicht. Dieses Jahres heißt also 2025 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also dieses Jahres. Jedes Stück auf diesem Album enthält sowohl klassische Jazz-Elemente als auch moderne Improvisationen. Veröffentlicht wurde das Album auf Dänemarks führendem Jazz-Label April Records. Und wir hören hier Trompete und Flügelhorn, wir hören Saxophon, wir hören Gitarre, wir hören Kontrabass und wir hören Schlagzeug. Also ein Quintett mit einer kleinen Brass-Section, die, wie sich rausstellen wird, aber relativ kompakt klingt, wenn sie will. Ja, Jenny, Jazz aus Dänemark.
Ja, sehr schön. Das war wieder so eine schöne Kombination aus klassisch und modern. Modern sind mir vor allem die Bläser aufgefallen. Wirklich spannende Dinge, die da passieren hin und wieder. Und der Name hat auch ganz überzeugt, denn elegant ist das Ding eigentlich von vorne nach hinten, von vorne bis hinten. Also da sind so zugängliche Jazzstücke, wunderschöne Melodien dabei, die sind hervorragend gespielt, die sind toll arrangiert, die sind auch toll produziert, finde ich, auf eine Art und Weise, die einfach den Instrumenten Raum lässt, wo man jede kleine Nuance hören kann und wo man den Musikern wirklich auch folgen kann in ihrer Virtuosität und in so ein bisschen jedes Detail auch genießen kann, wenn man auf den entsprechenden Kopfhörern hört zumindest oder Lautsprechern. Und so lässt sich dieses Album wirklich genießen. Also wirklich, der Name sagt, also Part-Time Elegance, ich finde das einen sehr guten Namen für dieses Album, weil man genau das bekommt. Es ist so schön, traditionell jazzig, es ist ein bisschen funkig, es ist aber auch so frisch und modern an vielen Stellen, aber nicht an allen Stellen. Es ist halt Part-Time irgendwie, aber genau in der richtigen Mischung, dass es wahnsinnig angenehm ist, ohne zu langweilen, dass es einen hin und wieder mal fordert, ohne irgendwie schwierig zu werden oder anstrengend zu werden. Und das macht es zu einem sehr vielseitigen, wunderschönen Jazzalbum. Ich habe das richtig genossen.
Ja, das habe ich auch. Und ja, also erstmal vorweg, es gibt vielleicht Menschen, die das Glück haben, an der Grenze zu Dänemark zu leben oder gelebt zu haben, wie auch immer, und entsprechend auch dänisches Radio empfangen können. Mhm. Die kennen vielleicht das ein oder andere Mitglied von O People vielleicht schon von deren Soloprojekten, weil die zählen tatsächlich zu den renommiertesten Musikern Dänemarks. Also wir hören hier, wir hören Jonas Dö an der Trompete und am Flügelhorn, wir hören Andreas Toftemark am Saxophon, wir hören Kasper Christensen an der Gitarre, wir hören Lasse Mörk am Kontrabass und Henrik Holst Hansen am Schlagzeug. Fangen wir mal mit der Musik an. Es werden ja hier die Werke von, oder die Art von Duke mit Dingen kombiniert, die mehr als ein halbes Jahrhundert später entstanden sind. Und was sofort auffällt, ist, dass das alles aufgeht. Warum? Naja, hier wird mit einer Freude und einer Liebe zum Jazz und zur Musik überhaupt gespielt, dass es eine wahre Wonne ist. Man bekommt sofort gute Laune von dem Ganzen. Es wird sozusagen das goldene Zeitalter des Jazz mit modernen Elementen so wahnsinnig toll vermengt, dass man es gar nicht merkt. Und das ist einem auch egal, weil das alles so toll ist. Pocket Swing, wunderschöne Balladen, Latin Grooves, die einem sofort mit dem Fuß mitwippen lassen. Und dazu diese fröhlichen Melodien. Das ist natürlich auch so ein Klischee, was wieder zu Dänemark passt. Man lächelt ihnen quasi entgegen, während sie spielen, und sie lächeln zurück, während sie spielen.
Wirklich wahr.
Ja. Ja, oder?
Ja, das beschreibt es super.
Und das funktioniert deswegen, weil zunächst erinnert jedes Stück mal an den Stil einiger der größten Jazzkomponisten der vergangenen Zeit. Bevor das Stück dann in diese lebendige Improvisationspassagen der neuen Generation übergeht. Und das alles ist so fantastisch, dass mir fast die Worte fehlen, und das passiert gar nicht mal so schnell. Die 40 Minuten dieses Albums vergehen wie im Flug. Jedenfalls ging es mir so. Das Album hat gerade mal eben angefangen, da ist es dann auch schon wieder zu Ende. Das Album nimmt einen zunächst mal mit in eine Zeit, als die Welt noch nicht ganz so böse war, als es noch anständige Konservative und Liberale gab. Aber das Ganze ist überhaupt nicht nostalgisch. Denn da sind ja noch die Soli, die sich sofort wieder mit der Gegenwart des Jazz beschäftigen. Aber auch die sind nie so böse zu einem oder zu einer, dass es jetzt irgendwie wehtut oder irgendwie so, muss man gleich dazu sagen. Alles ist genau so, dass alle Menschen zuhören können. Denn das ist eine Art von Jazz, der auch gerne Menschen mitnehmen möchte, die vielleicht nicht jeden Tag Jazz hören oder vielleicht gar nicht. Denn egal, ob man normalerweise Jazz hört oder nicht, ob man das mag oder nicht, das alles ist so unfassbar leichtfüßig und feingliedrig gespielt, dass es eine Freude ist. Also fassen wir zusammen, das Album ist feinfüßig.
Ne? Immer wieder ein schönes Wort, ja.
Man hat sofort bessere Laune, wenn man dieses Album hört. Es versprüht Freude. Es macht Freude. Es ist einer dieser Alben, die alle hören können, die ansonsten Jazz nichts abgewinnen können. Hier gibt es keine Ausreden. Geht hin und höret. Wie war das damals bei Tokotronic? Die haben mal gesungen, Let There Be Rock verflixt nochmal. Also, Let There Be Jazz verflixt nochmal. Wer dieses Album nicht mag, der hat den Jazz nie geliebt und hat die Musik auch nie geliebt, habe ich beschlossen. Ich finde es einfach so erfrischend schön, dieses Album. Es ist ein schönes Gegenprogramm zu der Welt, die gerade um uns rum so, ja, Dinge tut. Ja. Und da das Album, wie schon erwähnt, im Januar dieses Jahres, also im Januar 2025 erschienen ist, wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das fällt mir jetzt richtig schwer, denn es ist ein tolles Album, es verdient ein Rennt. Es ist nicht, wahrscheinlich nicht auf meiner Shortlist für die Alben des Jahres, aber es würde mir auch wehtun, es anders zu tun, deswegen gebe ich ihm ein Rennt.
Ja, da bin ich mir noch gar nicht so sicher bei mir, ob es da nicht vielleicht doch noch drauf landet. Das wird sich zeigen, ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dieses Album muss ein Rent kriegen, weil es einen so glücklich macht. Ja. Also, wir haben gehört, Part-Time Elegance von O People, und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein glückliches Rent von mir.
Sehr schön. Ja, von Dingen, die ein schönes Gegengewicht sind in dieser schwierigen Zeit, zu einem Album, das eigentlich auch ein schönes Gegengewicht ist zu den schlimmen Sachen ihrer Zeit, aber unserer Zeit, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Wir kommen zu Turbostart und Alter Zorn. Turbostart wurde 1999 in Husum gegründet und hat sich seitdem einen Namen in der deutschen Punkrock-Szene gemacht. Sie sind ja so zwischen Punkrock und Post-Punk unterwegs und sind gerne mal für ihre tiefgründigen Texte bekannt geworden. Alter Zorn ist jetzt ihr 8. Studioalbum, was wieder ihren Sound ein bisschen weiterentwickelt, und wo sie früher noch sehr stark an der Küste angesiedelt waren, sind sie in diesem Album nun viel, naja, ein bisschen mehr urban unterwegs. Ja, Thorsten, ein bisschen Punkrock, war gut?
Punk aus dem Norden, ne? Also genauer gesagt aus Husum und Flensburg, muss man dazu sagen. Punkige Gitarrenmusik und düster dystopische Texte mit hübschen Wortwendungen, muss man sagen, aber das konnten sie schon immer. Du hast ja gerade schon gesagt, auf diesem Album rückt der direkte Bezug zur Küste so ein bisschen in den Hintergrund. Zu meinem großen Leidwesen, muss ich sagen. Es bleiben zwar Dialekttextzeilen wie dem anderen ziehen Uhl und ich füge an, ist den anderen ziehen Nachtigall. Das haben sie umgedreht. Normalerweise heißt es natürlich, weil der einen ziehen Uhl ist der anderen ziehen Nachtigall. Aber es ist halt immer noch alles voller Weltschmerz. Allerdings jetzt in namenlosen Metropolen voller Mülltonnen, Scherben und, ich zitiere, greller Sommerkotze. Okay, es wird einmal von Hamburg gesungen, wo eines der Bandmitglieder wohl auch lebt und einmal wird auch Dänemark erwähnt. Aber ansonsten ist man dann doch eher urban unterwegs, hast du gerade ja auch schon gesagt. Mhm. Es gibt ein paar hübsche Tempowechsel, wie zum Beispiel in dem Song Nachtschimmel oder im recht harmlos beginnenden und böse endenden Stück Isolation, haben wir ja schon gehört, für die Leute, die uns im Radio hören. Immerhin gibt es zum Schluss noch einen allerletzten Blick aufs Meer. Also immerhin. Also lyrisch ein bisschen weniger Schleswig-Holstein als früher. Musikalisch hingegen bleibt man sich zum einen treu und entwickelt den Sound der Band immer mal wieder ein Stückchen weiter. Sie hören sich auf diesem Album so ein bisschen an wie diese ganzen englischen Bands in der Zeit von 77 bis 79. Also alles, was so im Vorfeld des Post-Punks so passiert ist, so Bands wie Wire oder Gang of Four, die haben da, sind da sehr prägend gewesen und haben den Postpunk sozusagen auf den Weg gebracht. Und das pflegen sie hier ein bisschen weiter, ohne dabei irgendwie so eine Art Coverband zu werden oder dazu zu verkommen. Das natürlich überhaupt nicht. Ja, alter Zorn. Die Wut ist jung, könnte man auch sagen. Die Älteren werden sich vielleicht noch an Lore Lorenz erinnern. Ja, genau die, also die vom Düsseldorfer Kommörtchen. Und sicher auch eine der prägenden Personen in der Laufbahn von Harald Schmidt, kann man alles mal googeln und bei YouTube nochmal gucken. Die hat nämlich diesen Song gesungen, aber die Wut ist jung. Und hier ist es halt alter Zorn, was ja am Ende so ein bisschen aufs Gleiche rauskommt. Nun, ob das alles mit diesem Album zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht. Ob sich Turbo Staat da irgendwas dabei gedacht haben, keine Ahnung. Die Wut ist aber tatsächlich immer noch jung bei Turbo Staat. Und das ist ja erstmal gut. Es gibt ja so eine Melancholie, die treibt und es gibt die andere Melancholie, die das nicht macht. Und dieses Album hier ist auf jeden Fall ein Album einer Melancholie, die treibt. Und das tut dem Album ja schon mal sehr gut. Mir fehlen natürlich schon die guten alten Wattenmeer und was weiß ich was nicht alles für Bezüge, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür haben wir jetzt eben, haben wir es hier mit den Großstädten zu tun. Und wahrscheinlich musste dieser Schritt wohl auch sein. Das ist ja auch okay. Man kann nicht sein Leben lang melancholisch aufs Wattenmeer gucken. Das ist ja auch Quatsch. Also ich finde insgesamt ist das ein gelungenes Album, ist auch sehr energetisch und wurde ja von, wie heißt denn der, Moses Schneider produziert, der auch Tokotronic unter anderem produziert. Sie feiern 25 Jahre Jubiläum in diesem Jahr auch. Also alles passt eigentlich ganz gut. Ich bin, ja, ich bin durchaus angetan von diesem Album.
Ich kann da bei vielen nur völlig einstimmen. Also diese Energiegeladenheit, die man natürlich auch irgendwie erwartet, wenn irgendwo Punk draufsteht, die bekommt man hier. Und ich fand es vor allem erfrischend, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja zuletzt durchaus sehr viel, oder wir hören auch oft Musik, die ganz hervorragend tief durchproduziert ist, super komplex, irgendwie mit tausend Dingen, die da passieren. Und Turbo Staat ist zumindest beim ersten Hören, zumindest oberflächlich, so schön simpel. Auch da wieder, wie man es eigentlich bei dem Wort Punk auch ein bisschen erwartet. So ein bisschen do-it-yourself und einfacher einfach, ne? Wo es um die Texte geht, wo es um die Energie und auch ein bisschen die Physikalität irgendwie in Live-Shows geht und das so im Mittelpunkt steht. Und das fand ich so erfrischend gerade einfach mal. sie einfach ihr Ding machen zu hören und nicht auf jeden einzelnen Klimpersound hören zu müssen oder zu wollen, sondern sich einfach den Texten hinzugeben, die an vielen Stellen auch total poetisch werden, die teilweise wichtige Sachen besprechen, die einfach auch schön düster sind und das passt alles gut zusammen. Das hat auf einer ganz anderen Ebene gut getan als viele anderen Alben in diesem und im letzten Jahr und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also dieser alte Zorn ist auf jeden Fall immer noch sehr energiegeladen und relevant.
Ja, definitiv.
Sie kriegen es hin. Ich finde, es ist eigentlich so instrumentell ja relativ minimalistisch. Und trotzdem fühlt es sich so dicht an irgendwie. Also es ist sehr, das Songwriting ist, glaube ich, auch einfach gut. Oder vielleicht ist es der Produzent, der das so hingekriegt hat, dass es nie die Spannung verliert. Das hat mir gut gefallen.
Wir werden ja in diesem Jahr noch Tokotronic besprechen. Hm? Ich bin mal gespannt, ob man da produktionstechnisch ein paar Parallelen entdecken kann.
Ja, oh ja, das wird spannend. Ja, das Album ist lustigerweise am gleichen Tag erschienen wie unser erstes Album Part-Time Elegance von O People. Und weil das dieses Jahr ist, müssen wir uns natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das fiel mir schon ein bisschen schwerer. Obwohl ja beide Alben aus dem Norden innen drinnen rauskommen, ne? Mal sorgen. Also, ja, das fiel mir schon ein bisschen schwerer, weil es mich nicht ganz so mitgerissen hat wie die drolligen Dänen mit ihrer fröhlichen Musik. Erstaunlicherweise. Oder sagen wir mal auf eine andere Art Energie. Die Energie, die Turbo Start hat, ist ja eine andere Art von Energie als die von O People. Und ich war gerade aber empfänglich für diese eher etwas leichtere, beschwingtere Musik und nicht für diese etwas doch eher drückende Musik sozusagen. Insofern weiß ich nicht, wo ich am Ende des Jahres lande, aber im Moment gebe ich diesem Album mal ein ganz schnelles Läuft.
Mir fiel es auch schwer, aber ich bin letztendlich bei einem Rent gelandet, weil ich ein bisschen mehr in der düsteren Stimmung war. Okay. Vielleicht deswegen. Mhm. Nee, also tolles Album. Also, wir haben gehört, Alter Zorn von Turbo Start und es gab ein schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
So.
Und wie immer mit Recht.
Ne?
Kommen wir zu unserem Open Mic. Ich dachte, bei all dem fürchterlichen Quatsch, der draußen in der Welt passiert, nehmen wir uns auch davon mal eine Pause und reden mal über etwas, von das auf jeden Fall ein Herr Martin sehr viel Ahnung hat, nämlich Vinyl versus Streaming. Ich höre sehr viele Leute darüber im Moment sprechen. Die physischen Medien machen gerade ein derbes Comeback, muss man sagen. Und viele, ich glaube, da bist du ja auch ein Teil davon, schwören immer wieder oder zunehmend auf Schallplatten. Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile, aber warum nicht mal einfach über sowas schön Unpolitisches wie Schallplatten oder sprechen? Oder sind sie auch politisch? Keine Ahnung.
Bisweilen sind sie das. Das kommt ja auf den Inhalt an.
Ja.
Ja, also das kommt natürlich darauf an, was man mit Streaming erstmal meint. Ne? Also ist Streaming jetzt Spotify oder sowas? Oder ist das?
Ja, für die meisten natürlich schon, ja.
Ah, okay.
Ja.
Also es geht nicht um deinen eigenen Kram, den du zu Hause hast und digitalisiert hast, sondern es geht um Spotify oder Deezer und all dieses Ganze, ja? Oder
Apple Music. In der Diskussion oft ja, aber ja, natürlich okay. Kann man auch die Diskussion führen von einfach digitaler Musik zur Schallplatte. Aber
ja,
mein Eindruck ist, es geht eher um Spotify und Deezer.
Ja,
und
so genau. Ja. Das ist auch tatsächlich ein Unterschied. Weil wenn es um die digitalisierten Sachen von zu Hause geht, dann ist ja objektiv die digitale Geschichte besser. Ne? Also erstens wird die nie schlechter, die bleibt immer gleichbleibend, so die Qualität ändert sich nicht. Und zweitens hat sie viel mehr Dynamik und überhaupt und sowieso und dies und das und Ananas. So. Also rein objektiv, die Messwerte sind exorbitant besser als beim Plattenspieler. Das Problem ist, dass wir natürlich individuell hören und dass wir Subjekte sind und wir sind subjektiv. Und wir hatten das ja schon, also Henri Bergson kommt dann wieder um die Ecke und sagt, ja, siehst du, da haben wir es wieder. Ne? Das sind die Empfindungen, die wir damit verbinden und da gehört ja nicht nur der Klang dazu, sondern auch das gesamte Erlebnis, was man damit hat und so weiter und so fort und dann verbinden wir natürlich auch sehr viel mit früher, wie wir so sind, denn wenn man damit aufgewachsen ist wie ich, dann hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug dazu als jemand, der es vielleicht nicht ist, das kommt ja auch noch dazu. Und dann kommt dazu, dass alleine schon mal unsere Ohren und unsere ganzen Gehörgänge und all dieser ganze Schickimicki total individuell ist. Und dementsprechend kannst du einem Menschen die objektivst beste Anlage hinstellen, die es gibt. Die Menschen hören es trotzdem unterschiedlich. Die Anlage klingt immer gleich, aber die Menschen hören es unterschiedlich und nehmen es auch unterschiedlich wahr. Also das ist halt immer das alles, weil wir halt nun mal Subjekte sind und subjektiv wahrnehmen. Aber davon mal ganz abgesehen, was man sagen kann, also wenn wir jetzt mal die digitale Musik von zu Hause ausklammern, also das, was man digitalisieren kann, und dann eben abspielen kann, von CDs zum Beispiel, die einfach objektiv besser sind, aber subjektiv wahrscheinlich wird trotzdem die Platte bevorzugt. Wenn es um Streaming geht, dann klingt die Platte natürlich besser. Da müssen wir gar nicht drüber reden, weil das, was im Streaming ankommt, ist teilweise nicht schön. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe den Vergleich mal mit Talk Talk gemacht. Ich habe mal Und ich habe wirklich Premium, Spotify Premium mit der höchsten Qualität eingestellt und trotzdem gegen einen physischen Datenträger, selbst wenn es Platte ist, hat Spotify keine Chance. Und zwar nicht den Hauch. Das muss man schon ganz eindeutig sagen. Aber das ist es ja gar nicht, worum es eigentlich geht. Es geht ja eigentlich um dieses Erlebnis, die Platte aufzulegen, die Nadel, wie sie sich absenkt. Das ist ja alles auch so ein Ritual, was dazu gehört. Und dann sitzt du da und du liest die Texte, die du vor dir hast, weil du ja endlich mal die Texte auch wieder lesen kannst. Die sind bei der CD ja immer viel zu klein. Und du hast ja dieses große Inlay, wo ja normalerweise die Platte immer drin ist, was natürlich Menschen wie ich sofort ändern und natürlich die Platte in einen dafür eine Extrahülle packen und so weiter und so fort, nicht wahr? Damit sie sich nicht statisch auflädt und wohlbehütet da drin ihr Dasein fristet sozusagen. Aber egal, da gehört eben dieses Ganze, da gehört auch Geruch dazu, da gehört all diese ganze, das Wort Haptik ist sehr schön, das gibt es ja im Deutschen. Und das macht in diesem Zusammenhang sehr viel Sinn, glaube ich. Es geht sehr viel um Sediment, es geht sehr viel um dieses Erlebnis, einen physischen Datenträger in der Hand zu halten einfach. Und das, was man da auflegt, dass man das dann hört. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und man hat einfach auch eine unheimliche Achtung vor den Dingen, die da so passieren, wenn man etwas gekauft hat, was man dann hört. Einfach. Mhm. Es ist was anderes, als wenn du einfach auf den Play-Knopf bei Spotify drückst. Das muss ja, man das ganz Ritual, anders sagen. Ne?
Mhm. Man hat halt mehrere Handlungen, die immer in der Reihenfolge passieren und die sich auf eine bestimmte Weise anfühlen. Ja.
Auf jeden Fall. Also ich kann das nur jedem und jeder empfehlen. Es entschleunigt, es macht einfach glücklich. Und man ist in der Zeit auch nicht im Internet. Und versucht da irgendwelche komischen Social-Media-Kanäle zu bedienen oder sonst irgendeinen Blödsinn, sondern man konzentriert sich ganz auf die Sache. Das ist total schön und angenehm, weil man da sitzt und man sieht auch, wie die Platte sich so dreht und das ist alles ganz wunderbar. Und wenn man dann eine einigermaßen okaye Anlage hat, wie ich zum Beispiel, dann kann man sich da so unfassbar dran erfreuen. Es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, viele Platten zu haben, also ein gerüttelt Maß an Platten zu haben. Einfach großartig. Ist fantastisch. Hauptsächlich bei Jazz macht das Spaß. Ich finde, bei Klassik macht es nicht so viel Sinn und nicht so viel Spaß, weil A, sind die klassischen Stücke immer viel zu lang für die Platte und da finde ich es dann auch blöd mit dem Umdrehen, weil, ja, weiß ich nicht. Also, wenn man dann so eine mitten im Satz sozusagen ist dann, ja, so ist, dass man, dass die Platte auf der einen Seite zu Ende ist und man sie dann umdrehen muss und dafür finde ich das Medium Vinyl nicht geeignet. Da finde ich die CD wesentlich besser geeignet oder eben eine digitale Version davon, die anständig aufgenommen ist und die man dann irgendwo erwerben kann. Das halte ich für besser. Aber für so Sachen wie Rock, Pop, Jazz ist das Beste an der Platte oder eine der besten Sachen der Platte ist ihre Limitierung. Dass da nicht so viel drauf passt. Nicht? Da bleiben mir diese ganzen unsäglichen, usseligen Bonustracks erspart, die ich genauso dringend brauche wie ein Loch im Kopf. Ja, die mir das ganze Album nur kaputt machen. Wirklich. Mhm. Tatsächlich. Also, weil sich die Künstler immer wieder irgendwie austoben mussten und Gott weiß, wie viele Versionen von einem und demselben Lied da irgendwie rausbringen müssen oder was weiß ich, was da nicht noch immer alles da in die Playlist reinkommt. Nein, also dieses alles, das findet man auf der Platte natürlich nicht und das ist gut so. Auf der Platte ist die Essenz dessen, was die Band oder der Künstler oder die Künstlerin sich vorgestellt haben. Mehr als 40 Minuten passen da nicht drauf. 20 Minuten auf der einen und 20 Minuten auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Fertig. Und es ist fantastisch. Das ist eine hervorragende Begrenzung. Wunderbar.
Da sagst du wirklich was Wahres. Es gibt diese Limitationen, die einfach positiv sind und nicht einfach nur eine Einschränkung von Freiheiten. Klar, die gibt es an ganz vielen Stellen, aber hier auch fällt mir auch gleich auf die Der im Grunde Zwang ist, in Reihenfolge zu hören, mehr oder weniger. Mhm. Oder zumindest, dass man dem wahrscheinlich meistens einfach in Reihenfolge hören wird, weil es leichter ist. Jo. Das macht ein ganz anderes Hörerlebnis, ne? Klar, das leichte Playlist-Zusammenstellen auf den Streaming-Diensten hat auch was für sich. Man kann neue Verbindungen ziehen, man kann neue Dinge kennenlernen auf eine ganz andere Art und Weise, wie das mit Schallplatten nicht möglich ist. Für viele Hörer wie uns sicherlich auch viel wert, deswegen machen wir beides, aber dieses Erlebnis, was ich zwar nicht mehr von Schallplatten kenne, aber von CDs noch, halt eine Platte zu haben. Man hat die dann auch ja lange drüber nachgedacht, die zu kaufen. Und dann hat man sie gekauft. Dann ist das diese eine Platte und dann oder halt CD. Und dann hört man die von vorne nach hinten durch. Man hört sie eigentlich immer von vorne nach hinten durch. Und bei CDs ist es ja noch viel leichter, einzelne Songs anzuwählen. Aber es zählt eigentlich immer dieses Album als Ganzes. Es ist immer dieses, es ist irgendwie wichtiger. Dieses Album ist wichtiger als das, was man nicht hat, mit allen Songs, die da drauf sind. Und wenn zwei Songs von den 12 oder 10 nicht so toll sind, man hört die trotzdem eigentlich immer mit. Wenn sie nicht ganz fürchterlich sind, weil das gehört irgendwie dazu. Und das ist, es wird immer besonderer sein als der eine Song auf der einen Playlist, wenn man so eine Verbindung dazu aufbaut.
Ja, ich finde, die CD war der Anfang vom Ende, weil man das skippen konnte.
Weil man skippen konnte, genau.
Ja. Und weil du die Reihenfolge auch da schon verändern konntest und so.
Ja.
Da konntest du ja schon Playlists machen.
Irgendwann ja. Ja, genau.
Ja, relativ früh sogar.
Ach stimmt, spätestens als alle angefangen haben, CDs zu brennen, hast du ja sowieso gemacht, was du wolltest.
Erstmal das und auch das ging auch mit CD-Playern selber. Konntest da eine Playlist bauen, wie du das gerne hättest. Also, ja, und da hatte ich die Platte natürlich gezwungen, A, die in der Reihenfolge zu hören, wie sich die KünstlerInnen das vorgestellt haben. Und es ist auch relativ aufwendig, aufzustehen, die Nadel wieder hochzuheben, dann die Nadel über diesen Track hinwegzuheben, dann wieder abzusenken, sich wieder hinzusetzen. Da denkst du dir in der Zeit, ach komm, ist egal. Ne? Und irgendwann merkst du, das Lied ist ja gar nicht so schlecht. Und es passt ja auch in den Kontext, denn das ist ja auch wichtig. So ein Album hat ja auch eine Dramaturgie. Die haben ja völlig abhanden kommt, wenn man andauernd durch die Gegend skippt. Das ist ja also wirklich. Und man konnte halt den Lieblingssong auf der Platte immer nur dann hören, wenn man alle anderen Songs auch gehört hat.
Ja.
Ne? Sonst wird es anstrengend.
Das ist auch etwas, was irgendwie den Horizont erweitert, weil man halt darauf angewiesen ist, so ein bisschen das, oder nicht dazu gezwungen, aber schon gedrängt wird, diese Dinge, die, wie du gerade gesagt hast, die Songs, die man sonst vielleicht skippen würde, mitzuhören.
Ja.
Und da funktioniert auch die Analogie zum Fernsehen. So toll das ist heutzutage, on demand alles Mögliche zu sehen und zu dem Zeitpunkt zu sehen, wenn man gerade Lust hat, ist dieses ein bisschen gezwungen zu sein, eine beschränkte Auswahl zu haben und dann auch noch zum Zeitpunkt durchgucken zu müssen, sozusagen, wo es wann es gerade kommt. Das hat trotzdem einige Vorteile, was so das Erweitern des eigenen Horizontes angeht, weil man eben nicht nur, weil man seine Filterbubble nicht so eng wählen kann, außer man lässt es ganz sein. Das ist natürlich auch immer eine Option, aber das ist, glaube ich, etwas, wo ich mich freue, wenn Teile davon wieder zurückkommen oder gesellschaftlich wieder ein bisschen beliebter werden, einfach weil sie uns mehr Blicke über den Tellerrand erlauben.
Ja, und ein Plattenspieler oder überhaupt so eine HiFi-Anlage ist auch ein schönes Möbelstück.
Das stimmt allerdings, ja.
Es macht einfach Spaß. Ja. Also ich kann das nur empfehlen, wirklich.
Das ist ja auch, wenn man heute bei jemandem zu Hause reinkommt, klar, man kann irgendwie den Möbelstil oder irgendwas, kann man sich was bei denken, aber vieles ist ja doch sehr einheitlich geworden. Aber wenn man irgendwo reinkommt und da ist eine Wand voller Schallplatten und eine große HiFi-Anlage, dann weiß man doch, zumindest als Hörerin oder Hörer dieser Show, dieser Sendung, schon, das ist ein netter Mensch. Mit dem hat man schon mal irgendwas gemeinsam.
Ja.
Oder selbst wenn er nicht nett ist, man hat zumindest was zum Reden. Ja, das ist...
Ja, tatsächlich.
Hat was.
Das ist wohl so, ja. Ist ja auch so ein Ding, was ist, vielleicht gibt es das ja wieder mehr, ich würde mich freuen, also so eine richtige klassische HiFi-Anlage aus Lautsprecher, Plattenspieler und Verstärker, das ist doch ganz was Wunderbares. Tolle Sache.
Ah, da kann man auch so, wieder so schön rumnörden über alle einzelnen Teile.
Ja, 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 ja.
Ich meine, ich hatte nie einen Plattenspieler, sondern nur einen CD-Spieler, aber ich war früher so, so stolz auf meine großen, tollen Lautsprecher, die so gut klangen und alles, und die dann zusammenzubauen und ach. Ja. War alles vom Trödelmarkt immer irgendwo gefunden und dann war das so was ganz Besonderes, diese einzelnen Teile. Und heute, ja, keine Ahnung, macht man das Handy an und Handy an Bluetooth-Lautsprecher und es klingt wie aus
der Dose. Nein, nein, gut. Also das kommt, nein, nein.
Kommt dir nicht ins Haus.
Das kommt mir nicht ins Haus, da würde ich verrückt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nein, das kann ich der Musik nicht antun.
Ja.
Dafür habe ich viel zu viel Respekt vor der Musik. Das kann ich nicht zulassen. Ich kann nicht zulassen, dass Musik sich unter Wert verkauft. Also nicht bei mir. Das geht nicht. Dann würde ich am ehesten noch den Kopfhörer nehmen. Mhm. Einen guten. Ja. Sowas halt. Aber nicht durch so eine Quarkbox da. Also nee. Das fehlt mir noch. Ich bin sehr froh, dass ich meine Anlage habe. Meine HiFi-Anlage. Ja. Das ist einer der wirklich tollsten Dinge, die ich habe in meinem Leben. Da freue ich mich jedes Mal dran, wenn ich drauf gucke, so alleine. Wenn ich dann auch noch eine Platte höre darüber, das ist herrlich. Großartig.
Ja. Sehr gut.
Ich kann das.
Ja, dann haben wir die. Ja. Das ist eine tolle Sache. Das heißt, wir haben jetzt die Musikwelt wieder gerettet.
Ja. Das heißt, wir haben die Musikwelt gerettet, indem wir sagen: Kauft mehr Vinyl, kauft euch einen Plattenspieler, einen Verstärker und zwei drollige Boxen, Lautsprecher dazu und geht hin und seid glücklich. So.
So ist das. Also, Bier.
Oh ja. Bier. Also, Bier. Wir haben es mit einer Brauerei zu tun, die mit, ja, Preisen überschüttet wird, muss man sagen. Also, die jetzt alle aufzuzählen, das würde jetzt zu weit führen. Das ist wirklich eine sehr hochdekorierte Brauerei. Es handelt sich um das Kurpfalzbräu oder um die Brauerei Kurpfalzbräu. Wir haben das Festbier hier. Und die Geschichte ist eigentlich die, dass im Jahre 1919 ein junger Bayreuther Braumeister namens Hans Hirsch, also nicht Harry Hirsch, sondern Hans Hirsch, nach Schwetzingen, das liegt 9 Kilometer westlich von Heidelberg und 16 Kilometer südlich von Mannheim, sein Herz verlor, und zwar an die Tochter Lise Weldes, und die wiederum war die Tochter vom Braumeister Johann Weldes, dieser Brauerei. Und eben dieses junge Paar, also der Hans Hirsch und die Liesel Weldes, die brachte nun diese Brauerei so richtig in Schwung. Er hatte nämlich von seiner Lehr- und Walzzeit Bierrezepte mitgebracht, die immer wieder genutzt wurden und werden. Man hat nämlich bei Renovierungsarbeiten auf dem Dachboden des früheren Stammhauses in Schwetzingen die Aufzeichnungen und Bierrezepte von Hans Hirsch wiedergefunden, die sogenannten Dachbodenrezepte. Und die werden heute noch umgesetzt. Wir haben es hier mit einem Märzenbier zu tun. Was deswegen so heißt, weil es tatsächlich ursprünglich im März gebraut wurde. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, hä, warum? Ja, weil das Bier kommt aus, also dieses Märzenbier kommt aus Bayern, und in Bayern durfte früher nur zwischen dem 29. September und dem 23. April des Jahres gebraut werden. In den anderen 5 Monaten war das Bierbrauen verboten, schlicht und ergreifend. Und der Grund war, naja, die in den Sommermonaten erhöhte Brandgefahr beim Biersieden damals noch, und dann kam noch hinzu, dass die Herstellung des in Bayern seit dem 18. Jahrhundert beliebten untergärigen Biers Temperaturen von unter 10 Grad erfordert. Und das war damals in den Sommermonaten einfach nicht möglich, das herzustellen. Das ging einfach nicht, diese Temperatur. Und nun wollte man aber bis zur nächsten Brausaison nicht ohne Bier sein, weil so geht es ja nun auch wieder nicht. Also braute man im März ein besonderes, ein haltbares Bier. Und dies erreichte man durch die Erhöhung des Gehalts an Stammwürze und Alkohol und durch stärkere Hopfung. Das wurde dann in tiefen Felskellern gelagert. Wenn möglich, wurden die mit Natureis bestückt. Diese Eisblöcke wurden dann meist aus nahegelegenen Flüssen oder braueigenen Teichen entnommen. Und um den Keller und seinen Zugang vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen, pflanzte man die Rosskastanie darüber, die dank ihrer großen Blätter reichlich Schatten spendete und mit ihren flachen Wurzeln keine Gefahr für die Kellerdecke darstellte. Eher beiläufig entwickelte sich so aus dem jeweiligen Brauereiausschank mit der Zeit der heute typische bayerische Biergarten. Oder der bayerische oder der fränkische Bierkeller oder wie man das auch immer nennen möchte. Zu dessen vertrauter Optik nämlich auch heute noch die Kastanienbäume gehören. Und daher kommt das Ganze. Also es handelt sich um einen Märzen, weil es im März gebraut wurde. Es hat 13 Grad Plato Stammwürze, es hat 5,8 Alkoholvolumenprozente. Wir haben es mit einer Hopfenbittere von 20 zu tun. Wir haben Brauwasser, Gerstenmalz, und zwar beim Gerstenmalz Münchner Malz und Melanoidin-Malz. Meine Güte. Dann haben wir verschiedene Hopfen, und zwar Hallertauer Tradition, Spalter Select und Kaschmir. Heißt wirklich so. Also die sind sehr mitteilungsbedürftig. Hier die Brauerei, sehr großes Lob wieder. Mhm. Sehr schön. Und dann wollen wir das Ganze doch mal öffnen. So. Für ein helles Bier relativ dunkel, also für so ein...
Ja.
Das ist interessant.
Ist richtig rötlich, also.
Ja. Interessant. Sehr interessant. Schaum habe ich zwei Finger breit. Der steht eigentlich auch gar nicht so schlecht. Natürlich nicht wie beim Weizen, klar. Oha. Wenn man mal das Näschen reinhält, da ist schon wieder eine Menge los.
Mhm, auf jeden Fall viel Würze.
Wow.
Viel Malz. Mhm.
Ja, viel Würze, genau. Aber auch Früchte.
Ja. Ich habe noch einen sehr so schwer süß-malzigen. Mhm. Puh, also riecht noch nicht nach März, ehrlich gesagt.
Sondern?
Ach, mir ist ein bisschen winterlich, so schwer und süß und würzig und nicht locker leicht, aber mal schauen.
Bisschen Apfelsine. Hm. Fast schon ein bisschen holzig, ne? So ein bisschen auf der einen Seite so ein bisschen würzig, auf der anderen Seite auch fast schon so ein bisschen Blumenwiese, so ein bisschen.
Ja, mehr so Kräuterwiese irgendwie.
Ja, sowas. Da ist eine Menge los. Jetzt haben wir doch zwei Biere hintereinander, die relativ komplex sind, ne?
Ja.
Interessant. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Märzenbier getrunken.
Ich glaube, ich auch nicht.
Ja, vielleicht sollte man noch erwähnen, natürlich gemäß des Namens kommt das natürlich aus der Kurpfalz. Und die Kurpfalz ist, wir haben ja gerade schon über Heidelberg und Mannheim, ist natürlich die größte Stadt in der Kurpfalz und die wichtigste Stadt in der Kurpfalz. Nicht wahr? Es liegt an der Grenze zum Rheinland-Pfalz. Genau, auf der anderen Seite des Rheins würde Ludwigshafen liegen. Also im nördlichen Baden-Württemberg, ne? Also Kurpfalz. Da kommt diese hochdekorierte Brauerei hin. Wollen wir mal gucken, ob was sie kann. Also wollen wir mal probieren?
Sehr gerne.
Ja, dann Prost.
Prost.
Oh, sehr weich.
Sehr weich, sehr würzig, sehr malzig. Mhm. Und so richtig karamellig süß.
Jo.
Uiuiui. Wow. Das ist wirklich Karamellbonbon. Volle Kanone. Ja, lecker. Ein bisschen Kräuterwiese, ja, okay.
Ja,
aber
tatsächlich.
Aber so richtig viel, also irgendwie Früchte oder Obst habe ich jetzt nicht so viel drin. Außer vielleicht die Süße könnte man noch so ein bisschen Richtung Datteln oder so. Es ist halt so eine wirklich dunkle, schwere Süße.
Ich finde schon, dass da so ein bisschen Apfelsine drin ist.
Also oben drüber, ne? Ja. Oh. Ich glaube, jetzt weiß ich, was du meinst. Ein bisschen wie so Obertöne von der Gitarre.
Ja,
komischer
genau.
Vergleich, aber ne, das schwebt so über dem Rest.
Ja. Und irgendwie, ich bin die ganze Zeit überlegen, irgendwas ist da noch drin, was ich aber nicht zuordnen kann. Noch nicht. Wie dem auch sei, ist es auf jeden Fall wirklich für ein Bier schon wieder, also das ist ja, das darf ein Bier ja gar nicht. Also wir haben ja letzte Woche schon das Winterbier von Barre probiert, das darf ja auch die ganzen Sachen schon wieder nicht. Und dieses Bier darf das auf jeden Fall auch alles nicht. Das ist viel zu komplex für ein Bier eigentlich. Das erfüllt gar nicht die Klischees. Was soll das? Ja, so langsam verstehe ich, warum diese Brauerei so hoch dekoriert ist.
Ja, das ist sehr gut gemacht.
Es hat eine Menge mehr Körper als so ein norddeutsches Bier, ne? Mhm. Hat auch mehr Körper als das Barre, aber das ist nichts Negatives oder Positives. Also es kommt ein bisschen wuff, mehr so daher als das Barre. Barre ist ein bisschen schlanker, genau.
Mhm. Ja.
Das hat aber keinen Einfluss auf positive oder negative Geschichten. Das ist einfach nur zum Einordnen. Ne? Eine der schlankesten Biere, die ich kenne, ist das Flensburger. Was total Sinn macht, weil es ziemlich weit aus dem Norden kommt. Und dies hier, das ist auf der anderen Seite der Skala. Definitiv. Sehr cremig und fast schon, vielleicht fast schon so ein bisschen sahnig.
Ja, das stimmt wirklich.
Das ist gefährlich. Bin nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, wenn man das im Hochsommer trinkt. Uiuiui. Also da trinkt man ein Glas.
Kopf, ja.
Da trinkt man ein Glas, dann singt man aber schmutzige, also ich jedenfalls schmutzige Lieder. Also. Also ein Glas heißt in dem Fall 0,5, ne? Das ist ja noch nicht mal 0,3 oder so. Positiv, Alkohol, also der ist da, ja, also die 5,8 Alkoholvolumenprozente schmeckst und riechst du null. Muss man sagen.
Ja.
Das ist sehr schön. Ich mag die Flasche.
Ja, schöne bauchige Flasche, nicht zu groß.
Ja, die NRW-Flasche ist das, glaube ich, ne? Schön. Wirklich lecker. Und Festbier, ja, warum das jetzt wieder Festbier heißt, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, die werden da auch irgendein Fest haben. Ein Äquivalent zum Oktoberfest oder so. Oder es ist einfach nur deren eigenes Brauereifest oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr adäquates Festbier, muss ich sagen. Also, das passt schon. Das ist schon lecker. Ja, was machen wir nun mit diesem Bier?
Gute Frage. Ich habe erstmal noch mal die Flaschenform hier nachgeschaut. Ich weiß ja nicht, ob das NRW ist oder ob das Euro ist. Ist doch ein bisschen breiter. Naja, gut. Ja, was machen wir mit dem Bier? Sein, ja. Also jetzt im direkten Vergleich mit dem Barre Winterbier von letzter Woche ist es richtig gut, aber nicht genauso komplex und genauso nah an der Perfektion. Deswegen kriegt es von mir 6 Punkte.
Ja, es hätte von mir dann 7 Punkte bekommen, wenn es noch ein bisschen mehr Hopfenbittere gehabt hätte. Aber das ist halt der süddeutsche Stil. Die mögen das da unten einfach nicht. Das ist einfach so, das muss man einfach akzeptieren. Aber das ist ja nun mal unser Geschmack hier und nicht deren. Ne? Also die können mit norddeutschen Bieren oft auch nichts anfangen. Verstehe ich auch. Dennoch kriegt das Bier auch von mir, also wirklich, wirklich sehr, sehr gute 6 Punkte. Weil ich finde es schon sehr cool. Ich brauche die Hopfenbitteren nicht unbedingt in jedem Bier. Aber ich hätte es hier gerne so ein bisschen mehr gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit es dann endgültig die Krone bekommt sozusagen und diese Punkte bekommt. Denn ich glaube, das würde dem Ganzen noch eine Ecke mehr Komplexität geben. Weil es ist ja schon nicht so unkomplex. Insofern, also es sind sehr starke 6 Punkte bei mir. Aber ich fand das Barre auch noch einen Hauch besser. Muss ich sagen. Aber das liegt an unserer Herkunft, glaube ich. Das, ja. Wenn wir unten in München aufgewachsen wären oder wo auch immer da unten oder in meinetwegen in Mannheim oder sonst wo, würden wir es genau umgekehrt sehen.
Ja, wahrscheinlich.
Aber gut, das ist ja unsere Bewertung und wir bewerten ja dieses Bier nach bestem Wissen und Gewissen. Und insofern haben wir verkostet das Kurpfalzbräu-Festbier. Es handelt sich um ein Märzenbier und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Sendung wieder Themen.
So ist es. Wir hören nächste Woche Mogwai mit The Bad Fire und FKA Twigs mit Eusexua.
So.
Dann gibt es natürlich wieder Open Mic, wie immer. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir ein Mönchshof Manufaktur verkosten.
Oha, das hört sich wichtig an.
Das hört sich hipsterig an, schauen wir mal.
Ja, absolut, total. Ja. Wenn das mal nicht heimlich im Prenzlauer Berg gebraut wurde.
Wir werden es herausfinden.
Wir werden es herausfinden. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir sind weg. Also wir sind nicht weg, aber wir sind an vielen Stellen nicht mehr da. Wir sind nämlich weder bei Instagram zu finden, wir sind nicht mehr bei Facebook zu finden und wir sind auch nicht mehr bei Threads zu finden. Das ist kein Versehen, das soll so sein. Wir haben beschlossen und uns dazu entschlossen, diese Plattform nicht mehr zu bedienen, sondern uns ausschließlich auf Mastodon und Blue Sky zu konzentrieren. Das heißt also, wenn ihr uns kommentieren wollt, ihr könnt uns finden bei Mastodon oder Blue Sky unter gleichem Namen, unter @feuilletöne einfach nur. Da findet man uns, Feuilletöne dann mit OE natürlich, ne? Ist ja klar. Oder man kommentiert auf unserem Blog, wenn man diese beiden Social-Media-Dingsies nicht haben mag. Oder ich glaube, man kann auch bei Spotify kommentieren, wenn man das denn möchte. Noch wichtiger als kommentieren, da freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr kommentiert, noch wichtiger sind Sterne. Ne? Sterne, 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 Sterne. Also überall bei Apple Music, bei Spotify, überall, wo ihr seid und uns hört, besternt uns rege. Also macht rege Gebrauch von den Sternen, denn wir mögen Sterne. Ja.
Wer mag keine Sterne
haben. So nämlich. So sieht's aus. Wenn ihr mit den ganzen Sachen fertig seid, die wir euch, mit denen wir euch beauftragt haben, sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.